Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hi Leute. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk am Mikrofon, Ulrich Hägele. Beim Bachelorstudium der Medienwissenschaft kann man als Abschlussarbeit auch ein Werkstück abgeben, also eine praktische Arbeit wie zum Beispiel einen Film oder ein Fotobuch. Darina Begimov hat sich für ein Hörspiel-Feature entschieden, der Titel Und plötzlich bin ich ein Ausländer, ein Feature über drei Menschen mit Migrationshintergrund. Entstanden ist das Stück im Juli 2019 bei Kiron Patka. Er arbeitet am Institut für Medienwissenschaft der Uni Tübingen. Einer seiner Schwerpunkte sind Hörmedien und Sound. Ich war eben noch in einem anderen Land, wo ich für alle Deutsche war. Aber kaum bin ich zurück ins Land, bin ich plötzlich nur ein Ausländer. So lauten einige Zeilen aus dem Song Mimimi von Sammy Deluxe.
Yeah, let's go! Alter, was diese Mimimi? Ich bin Intensivtäter, German Dream, das ist Afro, Make in Germany. Das Boot ist voll Deutschland-Hysterie. Ha, die nennen mich Public Enemy. Im Fadenkreuz der AfD. Sie sagen, ich wär primitiv. Lügenpresse ARD. Ja, Leute, das ist Hassliebe. Ich hab keine Zeit, Mann, ich hab Krise. Ich mach Plus und ich mach Miese. Arbeite an Maschine, bevor sie mich abschieben. Leute machen falschen Vergleich. Es geht nicht um schwarz oder weiß. Es geht um arm oder reich. Und wer das nicht begreift, ja, aber dann tut's mir leid. Also was diese Mimimi? Liegestuhlkampf am Strandbad von Rimini? Kein Problem, da mach ich auch mit, ich bitte sie. Gern billige Arbeitskraft für die Industrie. Ich kenne alle deutschen Kaiser, Peter Alexander und auch Hans Meiser. Sind das Lied der Deutschen doch nicht alle drei Strophen? Eine ist erlaubt und die zwei sind verboten. Ich bin ein Immigrant, ein Gigant, Asylant. Braun gebrannt, vielleicht bin ich auch noch militant. Oh mein Gott, die Kanacke nehmen überhand. Jetzt ist sie weg, diese übergroße Toleranz. Die BRD wird überrannt. Brauchen jetzt den nationalen Widerstand, der Untergang des Abendlands. Lage ist so angespannt, so brisant, keine Angst, denn ich bin doch nur ein
Mimimi, 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 Hitzbürger mit Migrationshintergrund. Ja, ja, dies der Re-Mimi-Mix für Mitbürger mit Migrationshintergrund. Remix, viele von uns sind nie geboren, doch die Herkunft steht immer im Mittelpunkt. Die Menschlichkeit ist am Minimum, sie schalten um, die Stimmen schummen, sie nannten uns als Kinder dumm. Wir waren wie DJ Khaled, sie wollen nicht, dass wir gewinnen und schauten uns mit Mitleid an, als wäre es eine Behinderung. Heute ruhen Mimimis, yeah. Boateng hängt mit Jigger rum. Gib es dir keine Mimimis, huh? Gib es dir auch keine Entwicklung. Statement, Robbe kam damals aus Afrika, huh? So wie auch viele andere habe ich ja. Watagwan, heute ist er ein nationaler Star und gewinnt Awards in Kanada. Gratulation. Ich bin Stone, Mann, wo waren wir grad? Oh, la-di-da-di-da, so viele Nazis da. So krasser Party grad, lass mich diesen Beat killen. Echo hat ne Serie und einen eigenen Kinofilm. Nicht schlecht für einen Quotentürken, lass den Flowy wirken. Dies geht an alle Mimimis in allen Wohnbezirken. Zip kam aus Libanon, Namen Mikrofon. Heute hat er viel Erfolg, Mimimis kriegen Gold. Ey, mach mal Song gegen Nazi Sam. Hä? Warum? Ich versteh das nicht. Ich hab noch nie was gegen die gehabt. Nee, die hatten immer etwas gegen mich. Haha, lass uns Fremden doch die Hand geben. Anstatt sie jeden Tag in Brand legen. Ohne viel Kollateralschäden hier in Frieden in diesem Land leben. Sogar als
Mimimi, Mimimi, Mimimi. Mitbürger mit Migrationshintergrund.
Eine Frage, bin ich wirklich deutsch? Oder gebe ich mich nur als Deutscher aus? Was soll ich sagen, Mann? Ich fühl mich deutsch. Yeah, doch ich seh nicht wie ein Deutscher aus. Und jeder denkt, er wüsste, wer du bist. Terrorist, davon gehen die Deutschen aus. Okay, nicht alle, doch ich kenn mich mit den Deutschen aus. Seit neuestem grenzen mich die Deutschen aus. Geh und sag den Deutschen, Ausländer sind nur Menschen. Auf der Flucht, deshalb rennen wir über Grenzen. Ich hab dazu gelernt, ich kenn die Konsequenzen. Doch ich putze keine Schuhe mehr, ich kämpfe, um zu glänzen. Yeah, sie reden ständig nur von Ängsten. Lenken, was du denkst, auf allen Sendern und Frequenzen. Und auch wenn wir uns am Ende doch ergänzen, denken sich die Menschen, lass mal mit den fremden Kontinenten. Wo soll das enden? Shit, ich glaub, dass es aus ist. So mancher hier verfault, bis er braun ist. Auf der Vergangenheit ne faustdicke Staubschicht. Ein ganz schmaler Grat zwischen Klausnitz und Auschwitz. Und diese Ghettos haben wir selbst gemacht. Viele Kinder wachsen auf ohne Aussicht. Ja, ich weiß, wir leben beide in derselben Stadt. Doch ich spüre dein Vertrauen überhaupt nicht. Und geh ich raus, gibt's Probleme mit den Rechten. Und vor Gericht dann Probleme mit den Rechten. Wenn du das mit Menschen machst, dann endet das im Fremdenhass. Und heutzutage nennen wir das Probleme, die sich rächten. halb Mensch, halb Mimimi. Yeah, kein Killer, wie man ihn im Krimi sieht. Wir sind clean, doch sehen aus wie auf Tilly D. Mein Lieblingslied ist bis heute Billie Jean. Ja, ich bin ein
Mimimi, 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 Mitbürger mit Migrationshintergrund.
Ich bin der Vorzeige-Kanake, aber kann besser als viele Deutsch. Jeder Türke klopft mir auf die Schulter, aber keiner, der sich crazy kauft. No. Bis zu Fremdenhass liegt in der Luft. Bus geht an die Pegida. Ich geh Samstagabend in den Puff und frage, ist die Pegida? Manche machen einen auf korrekt, dann nimm doch einen Flüchtling auf.
Yeah, man.
Ich bin kein strenger Müsliman, doch esse mal mein Müsli auf. Tja, das ist wie der Exo ist. Ich date heute Beate Zschäpe. Sie sieht aus wie bei Exorcist, aber kennst ja einmal Blasen geht, ne? Ja, ich bin ein Mimimi. Heul doch, Digga, Mimimi. Kanake röhren G-Gebiets, verkaufen dir das billig, wird für ziemlich viel. Hihihi. Der Krim ist aus Türkei. Und Sammy ist aus Afrika. Hab das Handy noch ne Karte da, wir hängen ab in Altona, ich kenn dein Bruder, Klassiker. Wo sind meine guten Menschen? Komm, wir gehen Blut spenden. Oder ist jetzt wegen Seehofer für uns alle Game Over und ich muss mein Flug canceln. Halb Mensch, halb Ausländer. Die nennen mich den Schwarzkopf. Alles klar, Bruder, dieses Jahr bekenne ich mich zum Arschloch.
Sammy Deluxe mit Mimimi featuring Afrop Eco Fresh Motrip. Mimimi, Menschen mit Migrationshintergrund. Vermutlich kennen viele Mimimis dieses Gefühl, nirgends zu 100% angekommen zu werden und angekommen zu sein. Doch es gibt viel mehr Hürden, die Menschen mit Migrationshintergrund überwinden müssen. Nun kommen drei Mimimis zu Wort. Sie berichten, was sie in den letzten Jahren alles erleben mussten. Ihr hört und plötzlich bin ich ein Ausländer. Ein Feature über drei Menschen mit Migrationshintergrund von Darina Begimov.
Sie sind hiermit vorläufig festgenommen, weil Sie im Verdacht stehen, eine Straftat begangen zu haben. Wenn Sie versuchen zu fliehen oder Widerstand leisten, wenden wir Zwang an bis hin zum Schusswaffengebrauch. Haben Sie das verstanden?
Ja. Hier in meiner kleinen, aber feinen Wohnung im Zentrum von Ulm beginnt meine Reise. Ich mache mich jetzt mit meinem Opa auf den Weg zum Münchner Flughafen und nehme euch schließlich mit zurück in meine Vergangenheit.
Dafür entschieden, dass
sie
wieder zurückkommt?
Weil ich war da, habe angeschaut, wie ich lebe damals, dann bin ich hergekommen. Meine Verwandtschaft war schon meist damals. Da war so Zeit, dass dort war schon ganz Katastrophe. Mit Krieg schon alles angefangen, mit allen Ländern damals dort. Das getrennt sind sie alle, das war so eine Scheißerei.
Ich bin nun am Flughafen angekommen. Ja, heute kann ich es mir leisten zu fliegen. Und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Ich fliege zurück in mein Heimatland, um euch an meiner Vergangenheit teilhaben zu lassen. Doch bis dahin möchte ich euch noch jemand anderen vorstellen. Der bzw. die bereits in Deutschland lebt, bevor wir, also meine Familie und ich, nach Deutschland kommen.
Also ich wusste immer, dass ich Halbschwestern habe in Jamaika, aber ich wusste halt nur die Vornamen und Nachnamen, aber konnte halt nicht richtig danach suchen. Also ich habe es mal versucht, aber es gibt halt viele, die Hill heißen. Das ist einfach wie Müller. Und dann habe ich 2016 eine Nachricht gekriegt, irgendwann bei Facebook von so einer Frau, die meinte, hey, ist der und der dein Vater? Und ich so, ja. Na gut, dann willkommen in der Familie, Schwester. Und ich so, okay. Und dann sagt sie, warte, ich mach dich mal bekannt mit unseren Tanten und Cousinen in New York. Und ich so, was? New York? So, London haben wir auch. Und seitdem bin ich voll glücklich irgendwie, weil ich immer, zumindest wenn ich das Geld für den Flug und so habe, kann ich einfach sagen, okay, ich fliege jetzt nach London und kann irgendwo pennen und habe irgendwie Leute und vor allem jamaikanische Kultur kennenlernen war für mich natürlich auch immer wichtig, weil ich dazu irgendwie gar keinen richtigen Zugang hatte. Also meine Mama hat natürlich alles versucht, die hat mir immer Bücher gekauft, habe mich mit Musik vertraut gemacht und so weiter. Aber sie hatte eben trotzdem eine andere Hautfarbe und ein anderes Leben einfach, ne? Und die konnte mir natürlich die Kultur nicht vermitteln. Und es war irgendwie cool, dann das so hautnah mitzuerleben und zu merken, okay, hier ist das Puzzleteil, was irgendwie gefehlt hat.
Ich selber wurde in Russland geboren. So kannte ich meine Herkunft, mein Land, meine Kultur und meine Sprache. Doch wenn das nicht so wäre, dann würde ich es kennenlernen wollen. Denn es ist ein Teil von mir und dieser Teil macht mich zu jemand ganz Besonderem.
Also es gab einige Dinge, in denen ich mich wiedergefunden habe, wo ich dann festgestellt habe, okay, das war's, was ich irgendwie in mir habe, was in Deutschland scheinbar fehl am Platz war. Aber andererseits war ich natürlich dann da plötzlich die Weiße. Und ich kann halt auch kein Patois, also es ist das, was die dort sprechen, ne? Und dadurch, dass das so nah am Englisch ist, verfalle ich halt, selbst wenn ich es versuche, immer direkt in Englisch zurück. Ich verstehe auch nicht alles und natürlich war mir das Land auch fremd und dementsprechend war es schon eher ein bisschen touristisch. Aber gerade als ich dann auf dem Land war und da Familie besucht habe und so, wurde ich sehr herzlich aufgenommen und dann war irgendwie alles schön.
Es ist wundervoll, eine große Familie zu haben, die einen immer willkommen heißt.
Ich finde es halt eigentlich auch spannend, immer Erfahrungen zu machen, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und Dresden gehört halt irgendwie dazu. Ich habe gesagt, okay, solange ich das Projekt halt jetzt mache, wohne ich halt da und setze mir sozusagen so eine Art Challenge und guck mal, wie ich zurechtkomme und mache es mir irgendwie zur Aufgabe, mich da so heimisch wie möglich zu fühlen und irgendwie auch mit Menschen zu sprechen und zu gucken, wie deren Weltsicht so ist und warum sie so ist und ob man da vielleicht noch was dran machen kann. Zumindest in Bezug auf Migranten, das ist halt irgendwie mir ein Anliegen.
Ihr ist es wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und auf einige Themen in Bezug auf Diskriminierung und Rassismus hinzuweisen. Das finde ich einfach bewundernswert, sich die Zeit zu nehmen, um Menschen aufzuklären.
Ich höre gerade dieses Hörbuch von Franziska Schreiber, dieser AfD-Aussteigerin. Und die erklärt halt auch, wie sie in ihrer Familie schon ganz oft einfach gehört hat, dass die Leute nach der Wende sich sehr im Stich gelassen gefühlt haben und irgendwie das Gefühl hatten, dass sie Nachteile haben gegenüber den Westdeutschen, weil irgendwie erwartet wurde, dass die sich einfach darauf einstellen, auf das neue Leben und ohne dabei Hilfe zu bekommen einfach. Und dann ist es natürlich einfach, dass wenn dann eine Partei kommt, die sagt, hier, schau mal, alles, was du damals nicht bekommen hast, bekommen jetzt die ganzen Migranten fürs Nichtstun. Ich glaube, das ist irgendwie eine ganz logische Schlussfolgerung, dass die Wut dann wieder hochkocht und einige Bürger dann direkt denken, oh ja, na klar, die Ausländer, die Bösen. Und andererseits ist es aber auch so, dass viele noch nicht mal diesen Ausländerhass haben, aber einfach so eine Art Berührungsangst, würde ich sagen. Also, dass sie es einfach nicht kennen. Also, es ist nicht die Normalität, dass jemand, der aussieht wie ich, in Dresden durch die Straßen läuft. In meinem Viertel schon. Neustadt, das ist halt so dieses bunte, ist wie so eine Käseglocke, also die ganzen Verrückten und das Partyvolk und so. Aber so im normalen Dresden steche ich auf jeden Fall heraus. Und dann gehen die Leute eben nicht davon aus, dass du perfekt Deutsch sprichst. Und wenn doch, wundern die sich sehr und fragen dich, woher du kommst und überhaupt. Und all diese Fragen, die man einfach nicht mehr hören will. Aber da musst du es halt den Menschen noch viel öfter erklären, warum man nicht fragt, woher jemand kommt oder was auch immer, als es anderswo tun müsstest. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall schon.
Manchmal scheint es tatsächlich so zu sein, dass sich einige Regionen in Deutschland schneller entwickeln bzw. offener sind. Leider habe ich diese Erfahrung auch schon gemacht. Während meines Studiums in Magdeburg habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt. Ich habe mich nicht willkommen gefühlt. Die Menschen waren anders. Die Menschen waren mir gegenüber anders. Skeptischer, negativer, ich weiß nicht. Einfach anders. Und anders, als ich es zuvor kannte. Joyce versucht, jede Denkweise zu verstehen. Und das ist auch notwendig, um diese Menschen zu erreichen.
Also du merkst ja schon, ob jemand empfänglich dafür ist oder nicht. Und für mich fühlt es sich halt auch nicht so an, als wenn es viel Sinn macht, dort zu kämpfen, wo jemand schon eine Mauer gebaut hat, die er auf gar keinen Fall fallen lassen will. Aber wenn du jetzt mit jemandem zusammensitzt, bei dem du das Gefühl hast, der ist offen und empfänglich dafür und hat vielleicht gerade was gesagt, was er nicht hätte sagen sollen, dann mache ich den schon gerne darauf aufmerksam und sage, guck mal, also aus der und der Perspektive könnte das verletzend sein oder könnte das vielleicht dazu führen, dass sich irgendwelche Spannungen bilden, die nicht sein müssten. Und dann versuche ich auf jeden Fall schon, das irgendwie zu verhindern.
Man sollte die Gesellschaft aufklären. Wieso oder was diskriminierend sein kann, das verstehen viele noch immer nicht.
Ich kenne diese Situation ganz gut, dass dann so eine Abwehrhaltung entsteht einfach. Ne? Wenn ich dann sage, was weiß ich, ich habe das zum Beispiel ganz oft, dass ich dann aus Spaß sage, wenn ich im Auto sitze mit anderen Leuten, wo alle weiß sind und dann läuft ein Schwarzer vorbei, sage ich aus Spaß, oh, a brother. So, ne? Und dann kommt auch im Halbspaß von irgendjemandem im Auto zurück, oh, jetzt sei doch nicht so rassistisch. So, und das ist dann auch nicht ernst gemeint in dem Moment, aber trotzdem denke ich, oder habe ich dann das Bedürfnis zu erklären, dass Rassismus einfach was Strukturelles ist und dass das von mir im Grunde gar nicht ausgehen kann. Ich kann Menschen verletzen, ich kann Menschen ausschließen, aber ich kann Menschen nicht rassistisch diskriminieren, weil das einfach in unserem System ist und ich als schwarze Person gar nicht die Macht habe, das zu tun, weil du als Weißer grundsätzlich erstmal ein paar Privilegien hast. Und das Ganze versuche ich halt Leuten näher zu bringen. Aber wenn du da noch nie so Kontakt mit hattest, ist das, glaube ich, für dich total schwer anzuerkennen, sozusagen. Ich habe Privilegien und ich habe deswegen jetzt die Aufgabe, anderen Menschen unter die Arme zu greifen, die diese Privilegien eben nicht haben. Ne? Weil es ist ja auch einfacher, es einfach so hinzunehmen und sein Leben zu leben. Ne? Das, was ich gerade gesagt habe, dieses weiße Privilegienzeug und so, das ist halt was ich oft in meiner Band einfach gar nicht anspreche. Weil ich einfach das Gefühl habe, es stößt einfach komplett auf taube Ohren und wird einfach nicht verstanden. Und dann lasse ich diese Themen echt manchmal raus, schluck das meiste runter. Und wenn irgendwas kommt, was mich richtig nervt, dann sage ich es auch. Aber meistens sehe ich halt nicht so einen großen Sinn da drin und dann kotze ich mich lieber bei dem Mann aus.
Bei dem Mann, der auch einen Migrationshintergrund hat und viele Situationen auch selber kennt.
Ich habe ja früher immer voll die Schwäche gehabt, blond und groß und so. Das war immer mein Ding, ne? Und es ist auch nicht so, als finde ich blonde Männer nicht mehr attraktiv. Aber seit ich jetzt weiß, ich ist jetzt zum ersten Mal, also es ist nicht das erste Mal, dass ich irgendwie einen Ausländer kennengelernt habe, sage ich mal. Aber die Ausländer, mit denen ich irgendwie mal was hatte, waren halt trotzdem weiß. Und das ist jetzt so das erste Mal, dass ich so einen Austausch haben kann und solche Gespräche und viele Sachen einfach nicht erklären muss, die mich im Leben stören. Und das tut mir so gut, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr habe. Also wo die Liebe hinfällt, klar, wenn ich mich jetzt verliebe in einen deutsch-deutschen Mann, ist das so. Aber dann wird es vermutlich auch einer sein, der sensibler ist für das Thema und mir auch zuhört, wenn ich ihm was sage. Aber ich will eigentlich gar nichts anderes mehr, weil ich das so schön finde, bestimmte Dinge einfach nicht erklären zu müssen und verstanden zu werden auf Anhieb, ne? Was diese ganze Rassismusgeschichte angeht.
Und manchmal brauchen wir einfach einen Menschen, der uns versteht, der eventuell das Gleiche durchmacht oder durchgemacht hat. Wünschenswert wäre, dass alle Menschen uns Migranten verstehen und die Schwierigkeiten, denen wir ausgesetzt sind, sehen.
Ich weiß noch genau, es gab immer Deutsch-LK, da gab es immer 2 Menschen von 12, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Der Rest hatte keinen Bock. Wir hatten so eine ganz niedliche Lehrerin, die sich aber auch irgendwie nicht richtig durchsetzen konnte. Das war ich und ein Klischee-deutsch-deutscher Junge, wirklich. Blonde Haare, blaue Augen und irgendwie sehr sehr gebildet und konnte sich sehr gut ausdrücken. Und dann mussten wir immer irgendwelche Essays schreiben und sowas. Ne? Und wir haben immer versucht, uns zu übertrumpfen. Ne? Also der eine hat 3 Seiten geschrieben, hat der andere 5 Seiten geschrieben. Immer, wer hat die meisten Fachwörter? Wer kann das meiste erklären? So, ne? Wer ist irgendwie derjenige, der eloquent ist in dem Moment? Ne? Das war schon immer irgendwie krass, wie ich das Gefühl hatte, ich muss mich extra beweisen, um zu zeigen, guck mal hier, die Schwarze, die kann's. Das ist ja eigentlich auch total absurd. Das sollte ja eigentlich auch nicht sein. Aber ich hatte schon immer irgendwie dieses Bedürfnis, es allen zu zeigen, gerade in Deutsch. Ja.
Den Drang, es allen zu beweisen, zu zeigen, dass man weit mehr kann, als andere von einem erwarten. Ja, auch ich kenne das. Man will die Vorteile überwinden. Aufklärungsarbeit leisten und aufzeigen, was in Deutschland schiefläuft. Das liegt Joyce am Herzen. Und das ist ihr ebenso wichtig wie die Musik.
Ich hatte immer meine Mama, die mich da sehr unterstützt hat und gesagt hat, mach das, du kannst das und du läufst ja nicht blauäugig durchs Leben, sondern du machst dich schon schlau und findest raus, was du tun musst, damit es funktioniert. Aber das, da gibt es schon noch so dieses Vorurteil, dass Musik einfach kein richtiger Job ist. Und lustigerweise war es dann eher so, dass die Leute mir direkt zugetraut haben, dass ich singen kann, beziehungsweise die Erwartungshaltung hatten, dass ich eine super Stimme habe, wo ich mich dann echt unter Druck gesetzt gefühlt habe und dachte, oh Mist, und wenn ich jetzt nicht jeden Ton treffe, dann heißt es, oh, guck mal hier, Aber die Schwarzen, die können doch alle singen. So, das ist eher das, was mich da manchmal nervt. Ne? Weil ich wünschte mir manchmal, ich könnte mehrere Klischees widerlegen. Und ich bin aber manchmal so das wandelnde Beispiel oder der wandelnde Beweis für viele Stereotypen oder der vermeintliche Beweis. Ne? Ich kann tanzen, ich kann singen. Und das ist irgendwie manchmal nicht so cool.
Es gibt eben auch Situationen, in denen von Migranten zu viel erwartet wird. So verbinden manche mit der Hautfarbe bestimmte Fähigkeiten und dann will man das aber auch besitzen und diesen positiven Vorurteilen gerecht werden.
Ich dachte, ich müsste die Beste sein und irgendwie was machen, wo ich allen beweisen kann, dass ich, obwohl ich so bin, wie ich bin, irgendwie dorthin kommen kann. Und dann aber doch auf mein Herz gehört habe und gesagt habe, hey, aber ich kann auch gute Arbeit leisten und Leute darüber aufklären, was schief läuft, während ich das mache, was ich eigentlich liebe, Sängerin sein.
Man sollte immer an sich und seine Träume glauben, egal ob man mit oder ohne Migrationshintergrund ist. Joyce ist auf dem besten Weg, ihr Ziel zu erreichen. Sie ist zielstrebig und ambitioniert. Und sie will es noch viel weiter bringen, als sie es jetzt schon hat.
Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Шереметьево города Героя Москвы. Терминал прибытия D. Погода в Москве хорошая, температура плюс 16 градусов по Цельсию. Московское время 13 часов 55 минут. Разница во времени между Мюнхеном и Москвой плюс 1 час. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями до выключения табло «Застегнуть ремни». Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Обращаем ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса «Бизнес». Надеемся, что сегодняшний полет вам понравился. Будем рады новой встрече с вами. До свидания.
So, jetzt bin ich angekommen. Hier beginnt meine Reise zurück in die Vergangenheit. Denn hier begann es. Naja, eigentlich nicht direkt. Denn meine Mama, mein Papa, meine Schwester und ich, wir haben in einer Stadt namens Terek im Kaukasus gelebt. Meine Oma, Opa, Tante, Onkel und meine Cousine in Krasnodar. Also startete unsere gemeinsame Reise eigentlich in Krasnodar. Und von hier ging es dann erstmal mit dem Zug quer durch Russland. Schließlich wollten wir uns noch von allen Verwandten und Bekannten verabschieden. Nach unserer Rundreise, unter anderem mit der Transsibirischen Eisenbahn, die ganze 20 Tage in Anspruch nahm, ging es endlich weiter. Ich erinnere mich daran, als sei es gestern gewesen. Wir waren alle so glücklich und voller Tatendrang. Wir konnten es einfach noch nicht fassen, dass wir Russland tatsächlich verlassen und zurück in Opas Heimat kehren. Ich weiß noch genau, was mir damals durch den Kopf ging. Endlich geht's los. Und wir fahren jetzt ganz weit weg. Dort habe ich zwar keine Freunde, aber ich weiß, dass wir ins Paradies fahren. Ja, das dachte ich wirklich. Denn immer, wenn wir jemandem von unserer Auswanderung erzählten, freuten sie sich riesig für uns und sagten auch, dass es auch deren Traum sei, nach Deutschland auszuwandern. Wie dem auch sei, endlich beginnt unsere langersehnte Reise nach Deutschland. Das Land der Möglichkeiten und unserer Zukunft. Ganze 48 Stunden Busfahrt lagen da noch vor uns. Ja, solch eine lange Reise zu neunt kann wirklich anstrengend sein. Schließlich hat auch keiner gesagt, dass es ein Spaziergang wird, das Land zu verlassen. Jede Familie, die ihre Heimat verlässt, verlässt sie aus einem bestimmten Grund. Und so auch wir.
Ich wollte nach Deutschland kommen. Wegen dass Sie leben besser damals in Deutschland als in Russland. Können Sie gute Beruf machen damals? Können Sie mal damals besser leben?
Nun schnell zum Bus. Okay, bis nach Deutschland sind es jetzt noch einige Stunden. Ich nehme schon mal vorweg, was uns dort in den nächsten Jahren erwarten wird.
Im Leben hatte ich als Ausländer schwierige Zeiten. Zum einen ganz am Anfang mit dem Deutsch. Da erzähle ich mal eine Geschichte. Und zwar hatten wir damals in der 4. Klasse, glaube ich, Schwimmunterricht. Und die Lehrerin hat gesagt, jeder soll ein Duschgel mitbringen. Und das habe ich dann meiner Mama gesagt, dass sie mir ein Duschgel doch bitte kaufen soll. Meine Mutter konnte auch kein Deutsch, ist in DM reingelaufen, hat, ich weiß nicht mehr genau, was sie gekauft hat, auf jeden Fall war es kein Duschgel. Als allererstes, dann bin ich zu ihr zurückgegangen, habe gesagt, du Mama, die Leute, die haben mich ausgelacht, haben gesagt, das ist kein Duschgel, kauf mir doch bitte ein Duschgel. Und dann der zweite Versuch. Mama ist nochmals in DM gelaufen. Ja, und dann hat sie nochmal nach einem Duschgel gesucht. Hat sie mir das Ding mitgegeben. Ich im Schwimmunterricht. Ja, wie das halt so war, die kleinen Kinder. Jeder hat sein Duschgel quasi abgefüllt in das von dem anderen, weil damals wollte jeder von jedem Duschgel so ein bisschen haben. Das war wohl cool. Und dann kamen die Mädels zu mir und haben gesagt, gib mir mal ein bisschen was von deinem Duschgel. So, dann rück ich drauf und dann kommt Schaum raus. Jetzt kam dann die Lehrerin und sagt zu mir, Camilla, das ist kein Duschgel, das ist ein Rasierschaum. Ja, und so haben mich dann alle Schüler ausgelacht. Das war echt lustig, aber auch, wie soll ich sagen, peinlich für mich.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und jedes Mal, wenn wir daran zurückdenken, müssen wir einfach nur lachen.
Mit 9 Jahren bin ich dann mit der Familie nach Deutschland gezogen und musste die deutsche Sprache ganz neu lernen. Ich konnte ja nur Russisch. Und das fiel mir auch ziemlich schwer. Also ich bin dann in der 4. Klasse, bin ich dann dazugekommen. Theoretisch 4. Klasse wiederholt. In der 4. Klasse war ich in Russland und dann halt nochmal in Deutschland in der 4., weil ich absolut kein Deutsch konnte. Ja, und nach der 4. Klasse bin ich dann direkt aufs Gymnasium gekommen. Und auf dem Gymnasium war es dann richtig schwer für mich, weil ich zum einen also die deutsche Sprache lernen musste und zum anderen auch noch die englische Sprache lernen musste. Und das fiel mir irgendwie so schwer, dass ich dann Englisch vernachlässigt habe. Und in der 7. Klasse hatte ich eine Lehrerin und die hat mich leider nicht leiden können. Ja, ich weiß nicht, warum sie mich nicht leiden konnte. Jedenfalls hat sie dafür gesorgt, dass ich die 7. Klasse wiederholen musste und hat mir damals auch, das weiß ich auch noch, absichtlich die schlechtere Noten gegeben, damit ich die Klasse wiederhole, weil sie der Meinung war, dass ich noch nicht richtig Deutsch konnte und es mir gut tun würde. Ja, so habe ich dann die 7. Klasse auf dem Gymnasium wiederholt. Und dann sind wir irgendwann nach Ulm gezogen. Und in Ulm bin ich dann hier auf die Realschule versetzt worden. Nicht mehr aufs Gymnasium, weil ich auf dem Gymnasium die russische Sprache gelernt habe als nochmalige Fremdsprache. Und hier gab es dann kein Russisch als Fremdsprache. Ja, somit wurde ich dann zurückgestuft auf die Realschule in Ulm-Wiblingen. Und so ja, habe ich dann durchgestartet. Anschließend nach der Realschule habe ich dann mich dazu entschlossen, mich weiterzubilden und habe auch meine Fachhochschulreife gemacht. Und ich wollte schon immer eine Ausbildung bei der Polizei machen. Das Problem war nur, ich habe mich nicht richtig getraut, den Einstellungstest zu machen, weil ich nicht wusste, ob ich als Ausländer quasi angenommen werde bei der Polizei, ob ich überhaupt eine Chance habe mit meinem Nachnamen, damals Chetukova, ob ich da überhaupt den Einstellungstest packe. Ja, und nachdem ich dann eine Ausbildung abgeschlossen habe als große Auslandskauffrau, habe ich mich dazu entschieden, dass ich den Einstellungstest bei der Polizei versuche. Ich hatte ja nichts zu verlieren.
Ich denke, dass sich viele Migranten nicht trauen, ihre Träume zu verfolgen. Denn nicht selten wird ihnen der Mut von anderen genommen.
In meiner Ausbildung bei der Polizei wusste ich auch nicht so genau, okay, nehmen die jetzt halt Ausländer oder akzeptieren die auch Ausländer? Und leider hat es mich erwischt. Ich habe einen Lehrer gehabt, der hatte von vornherein Vorurteile und hat mich einfach nicht akzeptieren können, ob es jetzt wegen meinem Nachnamen war oder ich weiß nicht genau weswegen. Auf jeden Fall von Tag 1 auf hat er kaum mit mir geredet und hat mich komplett ignoriert, hat mir auf dem Gang nicht Hallo gesagt, nicht Tschüss gesagt. Auch den einen Ausländer in meiner Klasse hat er nicht richtig gemocht. Ja, und ich habe das halt immer gemerkt, dass er irgendein Problem mit mir hat, welches wusste ich nicht. Und dann irgendwann habe ich mich dann drauf eintragen lassen, diesen Ausbildungsbotschafter zu machen. Quasi, da geht man an Schulen, zum Beispiel Grundschulen oder so, und dort klärt man dann die Kinder auf und stellt den Polizeiberuf vor. Da habe ich mich dann eintragen lassen und der andere, ja, sag ich mal, Ausländer aus meiner Klasse eben auch. Ja, und ein Klassenlehrer kam dann irgendwann 2 Tage später auf mich zu und sagt zu mir: Camilla, ich habe dich durchgestrichen und meinem Kollegen halt eben auch, also den Ausländern. Und da habe ich gefragt, warum? Warum streicht er mich da jetzt durch? Warum sollte ich nicht auf der Liste sein? Warum darf ich nicht auf die Schulen gehen und den Beruf vorstellen? Ja, und dann sagte er knallhart einfach zu mir: Machen Sie sich nicht lächerlich. Und das war dann ein Punkt, wo ich echt traurig wurde und dachte so, okay, das von meinem Lehrer, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Obwohl man das nicht denkt, haben auch solche Menschen, von denen man das nicht denkt, haben dann auch solche Vorurteile und denken auch, dass Ausländer was Minderwertigeres sind oder einfach auch, ja, man redet einfach irgendwie so ganz herablassend. Immer war ich diejenige, die bei ihm auf dem Kicker war. Immer war ich diejenige, die irgendwas falsch gemacht hat. Andere schreiben von mir ab, ich krieg die schlechtere Note. Wahrscheinlich wurde das nach Sympathie bewertet oder sonst was. Ja, und dann irgendwann hat es mir gereicht und dann habe ich zu meinem Lehrer gesagt: Jetzt passen Sie mal auf, was haben Sie für ein Problem mit mir? Und dann hat er nur gesagt: Gar keins, und ist mir einfach aus dem Weg gegangen. Ja, und dann hatte ich die mündliche Prüfung. Das war dann, bevor man ins Praktikum geht. Also die Ausbildung läuft so ab: Ein Jahr ist man dann in der Schule und ein Jahr geht man dann ins Praktikum raus. Und bevor man ins Praktikum geht, muss man die Prüfungen bestehen. Schriftliche Prüfungen waren super, weil der Lehrer, der konnte halt eben oder durfte meine Prüfungen dann nicht korrigieren. Und somit hatte ich dann auch gute Noten in der schriftlichen Prüfung. Wusste aber, wenn ich zu ihm in die mündliche Prüfung komme, dann weiß ich ganz genau, dass ich das nicht bestehen werde. Ja, und so wie das Schicksal es wollte, bin ich dann zu ihm in die Prüfung gekommen. Und ich wusste schon, okay, bevor ich reinging, der Lehrer, der mag mich nicht. Der Lehrer will alles dafür tun, dass ich die Prüfung nicht bestehe. Ja, dann bin ich in die Prüfung reingegangen und wie erwartet, habe ich die Prüfung nicht bestanden. Ich wollte die ganze Zeit Erklärungen dafür und habe immer wieder nachgehakt und nachgefragt, was denn das Problem sei, warum ich die mündliche Prüfung nicht bestanden habe. Und kein Lehrer konnte mir den wahren oder richtigen Grund dafür sagen, warum ich es nicht bestanden habe. Der einzige Grund war einfach nur, ja, das eine führte zum anderen und es war einfach nicht gut genug. Aber einen richtigen Grund, was andere bekommen, habe ich nie bekommen, von keinem Lehrer. Und da fühlte ich mich total ungerecht behandelt. Ja, und musste dann eben, als alle anderen ins Praktikum gekommen sind, musste ich länger in der Schule bleiben. Und ja, irgendwann hatte ich dann die zweite Prüfung und bevor ich die zweite Prüfung hatte, hat der Lehrer zu mir gesagt, ja, Sie kommen zu mir ins Büro und haben nicht zu mir ins Büro gegangen und dann sagt er zu mir, also indem er mir seinen Finger ins Gesicht gehalten hat, so in etwa, ich sorge dafür oder ich sage Ihnen, Sie werden diese Prüfung niemals schaffen. Ich kann Ihnen eine Telefonnummer geben von demjenigen, der die Prüfung auch nicht bestanden hat, auch beim zweiten Mal nicht bestanden hat. Und von ihm können Sie sich dann Rat holen, so von wegen, gib doch auf, mach nicht weiter, lass das sein, das ist nicht dein Ding. Aber ich wusste einfach, dass er mich nicht mag und es war von vornherein klar. Im Endeffekt bin ich dann zum einem der strengsten Lehrern in die Prüfung gekommen und bei diesem Lehrer hatte ich eine super gute Note und da war mir auch klar, okay, der Lehrer, der mich nicht mag, der hat einfach nur dafür gesorgt, als Prüfungsvorsitzender, dass ich das eben nicht bestehe. Als ich dann im Praktikum war, habe ich dann von einer anderen Schicht erfahren, dass dieser Lehrer, bevor ich meine zweite Prüfung gemacht habe, bei mir auf der Schicht oder auf dem Revier angerufen hat und dem Revier mitgeteilt hat, so von wegen, erwartet sie nicht, sie wird die Prüfung sowieso nicht bestehen, sie kommt nicht und hat mich komplett schlecht dargestellt in meiner Schicht. Ja, und jetzt, was denkt denn die Schicht über mich, bevor ich überhaupt aufs Revier gekommen bin, ne? Ja, als ich dann die Prüfung bestanden habe und auf dem Revier war, ich habe mich mit der Schicht super gut verstanden. Ich habe mich mit allen Leuten richtig gut verstanden. Gott sei Dank gab es solche Leute dort nicht. Und am Ende meines Praktikums sagte dann auch mein Dienstgruppenleiter zu mir, Camilla, du bist überhaupt nicht so, wie man dich uns präsentiert hat. Also für mich bedeutet es so viel wie, ja, dass mein Klassenlehrer einfach schlecht über mich geredet hat. Und das hat mich richtig enttäuscht, traurig gemacht. Ja, und ich wollte auch dagegen was unternehmen, nur andererseits auch keinen Stress haben, weil ich will nicht, dass er mich weiterhin auf dem Kicker hat und. Auf jeden Fall sind es sehr schwierige Momente im Leben, die man halt eben durchstehen muss. Und jetzt im Abschlusskurs sehe ich den Lehrer wieder und er ist plötzlich ganz anders zu mir und ja, schleimt so ein bisschen bei mir und kommt immer wieder und bezieht mich oft in die Gespräche mit ein. Ich glaube nämlich, dass jemand aus meinem Revier ihm mitgeteilt hat, dass er ganz falsch von mir denkt. Und er einfach nur Vorurteile hat. Und ich hatte auch einmal den Mut, einfach zu sagen, okay, bevor ich das hier alles an die große Glocke hänge, ich gehe zu ihm hin, nehme meinen ganzen Mut zusammen, bin auch zu ihm hingegangen, habe zu ihm gesagt, sieh, ich finde es nicht okay. Das hat mich sehr traurig gemacht, wie das alles abgelaufen ist. Und dass ich der Meinung bin, dass der Lehrer einfach Vorurteile hat, schlecht von mir denkt, warum auch immer, keine Ahnung. Habe ihm das nochmal klargestellt und auch gesagt, dass ich ganz genau weiß, dass er bei mir auf dem Revier angerufen hat. Und dann meinte er nur darauf, ja, die wollten dir das doch nicht sagen, so in etwa. Und ich habe es trotzdem erfahren.
Einige scheinen die Zugewanderten noch immer zu unterschätzen. Denn sie machen es sich einfach. Sie stecken die Migranten einfach in Schubladen. Den Mut, diese Menschen mit ihren Vorurteilen zu konfrontieren, ja, den haben nicht viele. Doch diesen Mut sollten wir alle haben. Denn nur der macht uns Migranten stärker und bringt uns gesellschaftlich weiter.
Und trotzdem kämpfe ich dagegen auch gut an. Ich habe auch meinen Nachnamen ändern lassen von Chetukova auf Miller. Ich habe den Nachnamen meiner Mutter angenommen, weil es einfach im Leben einfacher ist. Ich merke auch, dass es für die Lehrer einfacher ist. Und vielleicht sind die Lehrer auch ein bisschen netter zu mir. Oder es kommt mir nur so vor, ich weiß es nicht richtig. Aber ich denke, die Änderung war auch unter anderem der Grund, Grund für die Änderung so rum war eben, dass viele vielleicht wegen meinem Nachnamen Vorurteile hatten. Als ich dann im Praktikum war, hatten wir viele Fälle mit russischen oder ja, russischstämmigen Personen, die dann meinen Nachnamen, also am Anfang meines Praktikums hieß ich ja noch Chetukova, und die haben das gleich gelesen, meinen Nachnamen, und haben dann gleich gesehen, okay, Russin, und haben dann versucht, sich auch Vorteile zu verschaffen. Ja, irgendwann habe ich den Nachnamen weggemacht und dann hat es auch aufgehört, da ich auch nicht russisch aussehe, da ich ziemlich dunkel bin für eine Russin, hat es dann auch ziemlich schnell aufgehört. Aber die Leute denken trotzdem, okay, der Nachname, die verhalten sich schon teilweise auch anders. Ich glaube, mit dem neuen Namen werde ich das in Zukunft viel einfacher haben, weil man es auch nicht gleich anmerkt, dass ich ein Ausländer bin, dass ich Russisch kann, und die Vorurteile verschwinden dann auch. Das merke ich auch jetzt nach der Änderung, dass die Leute auch ein bisschen anders zu mir sind. Also das merkt man schon, den Unterschied zwischen dem alten Namen und dem neuen Namen.
Landsleute denken, man sei verpflichtet, ihnen irgendwelche Vorteile zu verschaffen, während die Menschen deutscher Herkunft einen wohlmöglich nicht einmal ernst nehmen. Niemand sollte aufgrund seines Namens oder seiner Herkunft Vor- oder Nachteile haben.
Und trotzdem, dass ich solche Schwierigkeiten hatte, aus Russland nach Deutschland zu kommen mit 9 Jahren, Schwierigkeiten hatte, Deutsch gleichzeitig auch Englisch zu lernen, andere Kinder oder andere Schüler zu verstehen, habe ich es trotzdem auf die Spitze geschafft. Ich habe es geschafft und habe das erreicht, was ich schon immer erreichen wollte. Und zwar einfach dieser Beruf als Polizistin. Und da bin ich auch stolz drauf. Ich heiße Camilla Miller. Mein damaliger Name war Chetukova. Bin 25 Jahre alt. Mit 9 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Und hingezogen sind wir nach Meiningen, das ist im Raum Thüringen. Und jetzt momentan absolviere ich den Abschlusskurs bei der Polizei in Baden-Württemberg.
Das alles wird meine Schwester in den nächsten 17 Jahren in Deutschland erleben. Und mich, ja, mich wird auch einiges erwarten. Das ist mein Geburtsjahr. Und es ist das Jahr, in dem Lehmann und Krieg feststellten, dass selbst bei Inhabern eines Doktortitels die Aufstiegschancen von der sozialen Herkunft abhängen. Da sind die Ergebnisse zahlreicher Studien ja schon fast vorhersehbar. Denn sie belegen, dass Kinder aus gebildeten deutschen Elternhäusern auch bei unterdurchschnittlichen Leistungen eine Gymnasialempfehlung erhalten. während es sich bei den Kindern aus der unteren Schicht umgekehrt verhält. Und genau das war eine meiner schlimmsten und prägendsten Erfahrungen, die ich in Deutschland sammeln musste. Ich gebe zu, ich war nicht in jedem Fach die Beste, aber ich war gut und gut genug fürs Gymnasium. Und das wusste ich. Meine Klassenlehrerin, die uns in Heimatsachkunde unterrichtete, die sah das leider nicht so. Egal wie viel Mühe ich mir auch gab, ich bekam nie eine 1. Also war das Fach mit meiner schlechtesten Note. Ich bekam eine 3 im Zeugnis. Und schließlich stand die Empfehlung aus. In meiner stand drinne, dass ich auf die Realschule gehen muss. Meine Familie war sehr enttäuscht. Weil ich immer sehr fleißig war und sie einfach mit einer Empfehlung fürs Gymnasium gerechnet haben. Und das Schlimmste war, ich hatte es auch. Aus meiner Klasse, die ca. aus 25 Schülern bestand, bekamen bis auf 2 deutsche Kinder, alle ohne Migrationshintergrund, eine Gymnasialempfehlung. Und es gab noch ein Mädchen mit Migrationshintergrund, das ebenfalls aufs Gymnasium gehen durfte. Doch die restlichen 3 Migrantenkinder, einen davon war ich, sollten auf die Realschule gehen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Im Gespräch mit meinen Eltern sagte sie als Begründung, ich hätte eine Leserechtschreibschwäche. Und ganz ehrlich, das blieb für immer in meinem Gedächtnis. Ich dachte oft, ich sei doch nicht so gut wie alle anderen. Ich könnte viel weniger. Und alle seien schlauer. Schließlich konnte meine Familie mir bei den Hausaufgaben kaum helfen, außer bei Mathe. Die Schulzeit war für mich eine wirklich schwierige Zeit. Ich würde sogar behaupten, die schwierigste. Ich habe oft an mir gezweifelt, weil andere an mir gezweifelt haben. Ich hatte sogar einen Lehrer in der Oberstufe, der sagte, sie kommen nicht durchs Abi. Nicht selten wurde ich gehänselt, weil ich anders aussah. Manche Kinder nannten mich McDonald's, weil meine Augenbrauen gleich zusammengewachsen waren. Andere fanden es einfach nur peinlich, wenn ich ein Wort nachfragte. Sie sagten, das müsste doch jeder kennen. Man hat versucht, mich zu mobben, weil wir nicht so viel Geld hatten wie die anderen, weil wir in einer alten Wohnung gelebt haben. Aber was soll ich sagen? Meine Mama ist Friseurin und alleinerziehend mit 2 Kindern, weil mein Vater zurück nach Russland gegangen ist, sich nicht für uns interessiert und uns auch keinen Unterhalt zahlt. Meine Mutter kam nach Deutschland mit nichts. Und sie hat sich hier alles alleine aufgebaut. Doch meine Mitschüler, sie sahen das nicht. Aber egal was war, ich ließ mich nie unterkriegen. Ich machte immer weiter. Natürlich machten mich viele Situationen sehr traurig. Aber noch mehr gaben sie mir Kraft. Die Kraft und den Mut weiterzumachen. Ich habe bereits in der 4. Klasse gespürt, dass einige Menschen an mir zweifeln und nicht wirklich was in mir sehen. Und schon damals ließ ich das nicht auf mir sitzen. Ich fuhr eine Woche lang in eine andere Stadt, in eine andere Schule mit anderen Lehrern, um dort meine Leistungen erneut prüfen zu lassen. Und ich hatte Glück. Die Lehrer dort sahen wirklich was in mir. Und sie konnten gar nicht verstehen, wieso ich hätte auf die Realschule gehen sollen. Und hier möchte ich noch anmerken, dass es eigentlich nicht schlimm wäre, auf die Realschule zu gehen, wenn meine Leistungen wirklich nicht ausgereicht hätten fürs Gymnasium. Doch das, was mich wirklich gestört hat, war, dass die Lehrerin mich bewusst erniedrigen wollte, während sie den meisten deutschen Kindern Potenzial sah und diese förderte und unterstützte. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Wie dem auch sei, ich ging aufs Gymnasium und ich war immer eine der guten, verlässlichen Vorzeigeschülerinnen. Ich habe sehr oft Preise oder Belobigungen erhalten und ich war sehr engagiert. egal ob als Streichdichterin, Klassenpatin oder Schülersprecherin. Ja, meine Augenbrauen, sie sind heute wieder buschiger. Ich zupfe sie nicht mehr so stark wie früher, weil sie mir so gefallen, wie sie sind. Und heute verstehe ich es. Du musst dir selber gefallen und niemand anderem. Auch das Abitur habe ich gut bestanden, obwohl dieser eine Lehrer mich hat durchfallen sehen. Außerdem frage ich noch immer alles nach. Letztens erst habe ich auf der Arbeit gefragt, was das Wort Lanyard eigentlich bedeutet. Denn ich hatte das zum ersten Mal gehört. Ich sehe es nicht ein, etwas nicht zu fragen oder etwas nicht zu erfahren, nur weil andere es peinlich finden. Mir ist das nicht peinlich. Und was mir noch nicht peinlich ist, ist, dass wir bis heute nicht wirklich viel Geld haben. Aber alle sind berufstätig. Meine Mutter ist seit einigen Jahren sogar selbstständig. Und ich bin einfach stolz. Stolz auf meine Familie. Und auch ein kleines bisschen auf mich. Hier wären wir. Willkommen im traumhaften, regnerischen Deutschland. Ja, es war nicht ganz das, was wir uns vorgestellt hatten. Nach einigen Wochen in der Flüchtlingsunterkunft konnten wir endlich belegen, dass mein Opa Deutscher ist und bekam schließlich eine Vierzimmerwohnung. Für uns Neun wohlbemerkt. Die Jahre vergingen und wir mussten uns oft beweisen und viele Hürden überwinden. Nun stehen wir hier, im Hier und Jetzt. Wir haben alle Träume, die wir gerade verwirklichen oder noch verwirklichen werden. Komme, was wolle. Jedes Familienmitglied hat eine oder sogar mehrere Arbeitsplätze. Wir Kinder, wir wollen die Vision unserer Eltern und Großeltern wahr werden lassen. Wir sind dankbar, hier in Deutschland leben zu dürfen und für die ganzen Chancen, die wir haben. Oder haben könnten, auch wenn wir für diese kämpfen müssen. Wir geben unser Bestes, denn wir wollen beweisen, dass auch wir es schaffen können. Auch wenn uns manchmal mehr Steine in den Weg gelegt werden. Und an alle die, die nicht an uns Migranten glauben, wir sind auch wertvoll. Wertvoll für Deutschland. Egal was war und egal was kommt, wir werden immer für uns und unsere Rechte einstehen. Und unser Bestes geben, um zu zeigen, dass auch wir ein Teil von euch sind.
Und plötzlich bin ich ein Ausländer. Ein Feature über drei Menschen mit Migrationshintergrund von Darina Begimov. Sprecherin Darina Begimov, Buch, Technik und Regie Darina Begimov. Entstanden als Bachelorarbeit bei Kiron Patka am Institut für Medienwissenschaft 2019. Unsere Autorin Darina Begimov arbeitet mittlerweile übrigens beim Zoll und ist Beamtenanwärterin.
Akzent ist ohne Frage sehr charmant. Auch wenn sie schweigt, wird sie als wunderbar erkannt. Sie braucht mit Reizen nicht zu geizen, denn ihr Haar ist Meer und Weizen. Noch mit Glatze fress ihr jeder aus der Hand. Doch Aurelie kapiert das nie. Jeden Abend fragt sie sich, war nur verliebt sich, wenn mich. Schaut dir jeder hinterher. Doch du merkst nichts, weil sie nicht pfeifen. Und pfeifst du selbst die Flucht ergreifen. Du musst wissen, hier ist weniger oft mehr. Ach, Aurelie, in Deutschland braucht die Liebe Zeit. Hier ist man nach Tagen erst zum ersten Schritt bereit. Die nächsten Wochen wird gesprochen, sich aus Gründen.
Ist das eben nicht? Hier meine Worte, ein ganz anderes Gewicht. All die Jungs zu deinen Füßen wollen sie küssen, auch die Süßen. Aber du merkst das nicht, wenn er dabei von Fußball spricht. Ach, Aurelie, du sagst, ich solle dir erklären, wie in aller Welt sich die Deutschen dann vermehren.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Wenn ihr mehr über Mikroeuropa erfahren wollt, dann schaut auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Die bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal.